Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Herzlich willkommen am Sonntagabend. Der polnische Präsident ist nicht allmächtig, aber ein entscheidendes Machtmittel hat er. Das Vetorecht, um jedes Gesetz zu blockieren. Und so ist die Stichwahl ums Präsidentenamt heute in Polen von großer Bedeutung für unser Nachbarland selbst, aber auch über die Landesgrenzen hinaus. Gewinnt der proeuropäische Kandidat Trzaskowski, will die jetzige Regierung eng mit der EU zusammenarbeiten, sich für Rechtsstaatlichkeit einsetzen, Frauenrechte stärken. Gewinnt hingegen der Gegenkandidat Nawrocki, scheint der Weg geebnet für eine Rückkehr der rechtspopulistischen, nationalistischen Partei PiS. Sabine Boland über ein knappes Rennen mit europäischer Tragweite.
Der Warschauer Kulturpalast, das Wahrzeichen der polnischen Hauptstadt. Die Bar dort ist ein beliebter Treffpunkt. Heute mit Public Viewing zur Wahl. Um 21 Uhr erste Ergebnisse. Die erste Prognose sieht den Warschauer Bürgermeister Trzaskowski knapp vor seinem Herausforderer Nawrocki. So knapp, dass sich das Blatt noch wenden kann. Ich hoffe, dass das Ergebnis bleibt. Das Beste ist die Wahlbeteiligung von 72%. Erleichterung. Aber erst nach der Bestätigung des Wahlergebnisses kann ich ruhig schlafen. Ich befürchte, dass Nawrocki gewinnen könnte. So einen Präsidenten will ich nicht haben. Bei Trzaskowskis Wahlveranstaltung feiern sie schon mal. Wir haben gewonnen. Sollte es dabei bleiben, wäre er ein proeuropäischer liberaler Präsident, von dem die polnische Regierung hofft, mit seiner Hilfe Reformvorhaben durchzusetzen. Trzaskowski weiß wohl, wie knapp das Ergebnis ist. Die Gesellschaft gilt als tief gespalten. Meine erste Aufgabe wird sein, mich an die zu wenden, die mich nicht gewählt haben. Ich gelobe, euer aller Präsident zu sein. Sein Herausforderer Nawrocki gibt sich kämpferisch. Ich glaube, dass wir alle morgen früh mit einem Präsidenten Karol Nawrocki aufwachen werden, der das zerbrochene Polen wieder zusammenfügen wird. Nawrocki ist vor allem außerhalb der großen Städte beliebt. Der Parteilose ist ein politischer Neuling, der von der erzkonservativen PiS-Partei unterstützt wird. Er sympathisiert mit rechten Politikern in Europa und mit US-Präsident Trumps Methoden. Wir haben es geschafft, das gesamte patriotische Lager in Polen zu vereinen, das gesamte Lager der Menschen, die ein normales Polen wollen, ein Polen ohne illegale Migranten, ein sicheres Polen. Sollte das endgültige Wahlergebnis zugunsten Nawrockis ausfallen, könnte er mit dem Vetorecht des Präsidenten zum Beispiel die Rückkehr zur unabhängigen Justiz behindern und andere Vorhaben der polnischen Regierung blockieren. In der Bar im Kulturpalast hoffen die meisten, dass Trzaskowski seinen Vorsprung ausbauen kann. Nicht nur hier im Herzen Warschaus dürfte es eine lange Nacht werden.
Ja, eine lange Nacht. Christine Joachim begleitet die vor dem Präsidentenpalast in Warschau. Christine, für ab 23 Uhr war eine neue Prognose angekündigt. Wie sieht die aus?
Ja, mit dieser neuen Prognose ist tatsächlich das eingetreten, womit hier auch viele gerechnet haben, nämlich, dass sich die Zahlen umgedreht haben. Also jetzt, nach laut dieser Prognose, liegt der Kandidat der rechtspopulistischen PiS, Karol Nawrocki, mit 50,3% vorne und Trzaskowski mit 49,7% zurück. Also das heißt, dieser Wechsel, der wurde ja schon vorausgesagt, weil das Ergebnis so knapp ist, das kann sich im Laufe der Nacht auch wieder ändern und dann wieder in die andere Richtung wechseln. Also das hat noch gar nichts zu bedeuten. Wir müssen da jetzt tatsächlich abwarten bis morgen gegen Mittag, Nachmittag, bis dann wirklich alle Stimmen aus allen Wahlkreisen ausgezählt sind.
Mhm. Christine, jetzt nehmen wir mal an, Nawrocki würde sich am Ende durchsetzen. Was würde das für die deutsch-polnischen Beziehungen bedeuten?
Na, Karol Nawrocki ist ein Nationalist, einer, der Polen als Polen first, das ist sein Wahlkampfslogan gewesen, also Polen zuerst. Er setzt auf nationalistische Töne und auch vor allem auf antideutsche Töne. Da ist er ganz in der Tradition der Peace, der Partei, die ihn aufgestellt hat und die ihn unterstützt als Präsidentschaftskandidat. Also es ist schon davon auszugehen, dass er als Präsident nicht unbedingt für ein harmonisches deutsch-polnisches Miteinander sorgt, wird, sondern gerade auch mit Blick auf die nächsten Parlamentswahlen, die ja dann schon in 2 Jahren anstehen, mit antideutschen Tönen Stimmung machen wird und da auch mit diesen Emotionen bei den Wählern in seinem Lager um Stimmen werben wird. Und das wird für das deutsch-polnische Verhältnis sicherlich nicht einfach werden.
Christin Joachim, vielen Dank für den Moment. Vielen Dank nach Warschau. 1,5 Jahre will der ukrainische Geheimdienst diese große Aktion genau vorbereitet haben. Massive Drohnenangriffe auf mehrere Luftwaffenstützpunkte in Russland, bis tief nach Sibirien hinein sogar. Dieses Bild soll zeigen, wie ein russisches Flugzeug schwer getroffen wird und in Flammen aufgeht. Alles geschehen kurz vor den für morgen geplanten Gesprächen über eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine. Philipp Wundersee.
Die Aktion Spinnennetz, so nennt sie der ukrainische Geheimdienst. Diese Bilder sollen ukrainische Kampfdrohnen zeigen, offenbar in Kisten nach Russland gebracht, um von dort zu starten und russische Flugzeuge zu zerstören. Ein ukrainischer Großangriff auf Militärflugplätze im ganzen Land, selbst in Sibirien und im Norden in der Region Murmansk, 4000 Kilometer von der Ukraine entfernt. Zur Situation des massiven Drohnenangriffs hier in der Region Murmansk habe ich mir ein Bild gemacht. Es gibt keine Opfer oder Verletzte. Unsere Behörden und Einsatzkräfte sind vor Ort. Keine Angaben machte die Ukraine zu den Brücken, die in der Nacht in Russland eingestürzt sind. Russische Ermittler sprechen von Sabotage und Terror. In Bryansk, an der Grenze zur Ukraine, stürzte eine Autobahnbrücke auf Bahngleise und zahlreiche Menschen starben. Für Beobachter ist das Schienennetz ein naheliegendes Ziel der Ukraine.
Wir wissen alle, dass die russischen Streitkräfte extrem von der Eisenbahnlogistik abhängen. Die arbeiten mit Eisenbahn, mit Eisenbahnbrückenköpfen, die verlegen ihre Truppe auf der Schiene.
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Hier sind einige optimistisch, dass die Drohnenangriffe bei den Verhandlungen mit Russland helfen können. Unser Militär führt immer wieder erfolgreiche Operationen durch und beweist, wir machen Fortschritte. Ich hoffe, dass dies ein wertvoller Hebel sein kann bei den Verhandlungen. Es kann unsere Position stärken, aber wir werden sehen. Ich glaube nicht wirklich an diese Gespräche. Beobachter bewerten die ukrainischen Drohnenangriffe als erfolgreich und überraschend.
Ich glaube, wir haben einen der spektakulärsten Geheimdienstangriffe überhaupt gesehen in der Geschichte. Es ist schwer, jetzt schon zu sagen, was die politischen und militärischen Auswirkungen sein werden. Klar ist, Russland ist an einer ganz empfindlichen Stelle getroffen worden.
Unmittelbar vor den anstehenden Friedensgesprächen in Istanbul hat auch Russland die Ukraine massiv angegriffen. Die ukrainische Delegation reist mit einem klaren Ziel nach Istanbul. Eine bedingungslose Waffenruhe, damit dieses Leid in der Ukraine endet. Das Treffen mit der russischen Seite soll morgen stattfinden.
Wassili Golot in der Region Charkiw. Wassili, überraschende Angriffe der Ukraine heute und das direkt vor erneuten Gesprächen über eine mögliche Waffenruhe morgen. Welche Strategie lässt sich da erkennen?
Ja, in der Tat, diese Operation Spinnennetz, wie sie genannt wird, hat auch in der Ukraine sehr viele überrascht und sie sollte unabhängig gesehen werden von den Gesprächen, denn wie Präsident Zelensky am Abend mitgeteilt hat, wurde sie mehr als 1,5 Jahre geplant und soll 34% der russischen Luftstreitkräfte ausgeschaltet haben, also ganz konkret Militärflugzeuge, mit denen Russland seit Jahren Angriffe auf die Ukraine fliegt, auch auf zivile Ziele fliegt, und die Botschaft dahinter ist sehr einfach. Die Ukraine will Russland zeigen, wenn Russland diesen Krieg weiterführen will, dann kann das und wird das sehr, sehr hohe Kosten auch für Russland haben.
Mhm. Morgen also werden Russland und die Ukraine bei Verhandlungen ihre Vorstellungen darlegen. Mit welchen Erwartungen blickt die Ukraine auf diese Gespräche in Istanbul?
Das haben wir vor den Gesprächen Teilnehmer der ukrainischen Delegation gefragt und die Erwartungen sind relativ niedrig, denn Russland hat das, was es zugesagt hat, nämlich das Memorandum bisher nicht vorgelegt. Also die Ukraine weiß gar nicht, was sie morgen in Istanbul von russischer Seite erwartet. Die Ukraine selbst wiederum macht das sehr transparent. Sie sagt, das zentrale Ziel ist es, sich auf eine Waffenruhe zu einigen. Der Vorschlag, der seit dem 11. März auf dem Tisch liegt, das US-Angebot, das die Ukraine gemeinsam mit den USA erarbeitet hat. Das soll besprochen werden, aber die Erwartungen auch mit Blick auf die russische Delegation, die ja erneut von Medinsky, einem Putin-Berater, angeführt wird und nicht von einem Minister, die sind relativ gering. Man will aber von der eigenen Seite zeigen, dass man weiter dialogbereit ist, dass man jeden Schritt unternehmen will, um dem Frieden näher zu kommen.
Wassily Golod in der Region Charkiw, vielen Dank für deine Einschätzung.
Dankeschön.
Wenn es mal bloß so einfach wäre mit dem Wirtschaftsaufschwung. Steuererleichterungen lösen Investitionen aus, die bringen dann neue Arbeitsplätze und später mehr Steuereinnahmen für den Staat. Doch so einfach ist es meist eben nicht. Denn erst einmal fehlen ja die erlassenen Steuern und eine Garantie, etwas zurückzubekommen, die gibt es schon gar nicht. Aber die Bundesregierung setzt auf ein Aufschwungprogramm samt Abschreibungen und Entlastungen, um der schwächelnden Wirtschaft neue Muskelmasse zu geben. Der Bundesfinanzminister hat dazu jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt. Jan-Peter Bartels und Nadja Gafrisewitsch.
Wenn sich das hier dreht, entsteht etwas Einzigartiges. Die Maschinen hier fräsen und bohren Prototypen und anspruchsvolle Einzelteile. Melanie Baum ist quasi in diesen Hallen in Mahl aufgewachsen. Ihr Vater hat die Firma vor 40 Jahren gegründet mit damals einem Mitarbeiter, heute sind es 55. Mittelstand eben, und der könnte von den neuen Abschreibungen profitieren, sagt Baum.
Es werden eben sehr kurzfristige Anreize gesetzt, die jetzt für diesen Zeitpunkt auch dringend nötig sind. Das heißt, ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht.
Es ist der sogenannte Investitionsbooster in dem neuen Gesetzentwurf von Finanzminister Klingbeil. 30% Sonderabschreibungen bis Ende 2027 für Unternehmen, wenn sie beispielsweise Maschinenteile kaufen. Ein Plan, der nicht alle Wirtschaftswissenschaftler überzeugt.
Die Unternehmen, die Gewinne machen, werden jetzt mehr Gewinne bekommen in der Hoffnung, dass damit auch mehr investiert wird. Aber die Unternehmen, die wir eigentlich wieder stabilisieren wollen, die wir da zurückholen wollen in die Märkte, die haben erstmal gar nichts davon, weil sie Verluste fahren. Und wer Verluste fährt, der hat keinen Vorteil von Abschreibung.
Von einem zweiten Punkt sollen alle Unternehmen profitieren. Die Körperschaftssteuer soll ab 2028 gesenkt werden, über mehrere Jahre bis auf 10%. Das alles wird laut Entwurf kosten, Milliardensummen, große Minuszeichen, vor allem in den Kassen von Kommunen und Bundesländern.
Es macht ja gar keinen Sinn, wenn jetzt Gas gegeben werden soll und wir müssen dann kürzen bei Schulen, in Kitas, beim Verkehr, Nahverkehr und anderem. Das macht ja dann keinen Sinn.
Alles auf Kosten der Länder? Im Bericht aus Berlin widerspricht SPD-Fraktionschef Mirsch und verweist auf andere Finanztöpfe.
Erstmal muss man sagen, dass ja auch die Länder entlastet werden. Sie partizipieren von dem Sondervermögen. Sie können eine höhere Verschuldung eingehen. Und insofern ist das auch ein wichtiger Schritt, der gerade für die Länder von entscheidender Bedeutung ist.
Die Unternehmenschefin aus Mahl sagt, solange nur das Paket nicht in der politischen Diskussion zerrieben wird. Denn eigentlich will sie sogar noch mehr. Nämlich, dass auch der Soli noch abgeschafft wird.
Das könnte auch eine Maßnahme sein, die wir unmittelbar spüren würden. Das heißt konkret, auch die kleineren Unternehmen wie wir, die gar nicht mehr groß über Investitionen nachdenken können, hätten kurzfristig einen Effekt und nicht erst in 2028.
Hier in Mahl werden sie weiter produzieren und hoffen, dass die Politik ihnen das in Zukunft leichter macht.
Dass beim gigantischen Gletscherabbruch im Wallis in der Schweiz Mitte der Woche niemand ums Leben kam oder auch nur verletzt wurde, das haben die Bewohner des Lötschentals nicht einem Wunder zu verdanken, sondern wohl vor allem der engen Zusammenarbeit von Forschung und Behörden. Seit langem tüfteln die an Frühwarnsystemen, um für genau solche Fälle gewappnet zu sein. Die Bergdorfbewohner konnten evakuiert werden, bevor mehrere Millionen Kubikmeter Geröll, Schlamm und Eis Häuser und Höfe unter sich begruben. Die Schweiz gilt als absoluter Vorreiter, auch weil sie aus früheren großen Felsstürzen gelernt hat. Wolfgang Wanner.
Es sind gewaltige Felsmassen. Etwa 3 Millionen Kubikmeter Fels stürzen 2017 vom Piz-Cengalo ab. Schutt- und Geröllmassen begraben Teile von Bondo im schweizerischen Graubünden unter sich. 8 Wanderer sterben. Immer wieder stürzen Felsen im Hochgebirge ab. Auch am Matterhorn. 2008 richten Forscher am Schweizer Wahrzeichen ein Freiluftlabor ein. In 3000 Metern Höhe. Ihr Ziel? Felsstürze besser vorhersagen. Sie haben den Berg mit Sensoren gespickt. Jede Bewegung, jede Schwingung wird registriert. Aus den Daten leiten die Forscher das Risiko für einen Felsabbruch ab. Eine aufwendige Forschungsarbeit. Vor dem Bergsturz bei Platten wurden diese Sensoren auch eingesetzt und haben wohl mit dazu beigetragen, dass das Leben vieler Menschen gerettet wurde. Vor 2 Wochen wurden sie geliefert.
Der Sensor wurde am Freitag installiert, am Montagvormittag wurde der Evakuationsentscheid getroffen und am Montagabend ist er abgestürzt.
Das war der erste große Felssturz, der jetzt knapp 2 Wochen später die Katastrophe in Platten auslöste. Der aktuelle Bergsturz zeigt, das Leben in den Alpentälern muss immer aufwendiger geschützt werden. Wegen des Klimawandels taut Permafrost auf, der Kitt, der die Berge zusammenhält. Wie hier oben auf der Wissenschien im Mattertal wird das Hochgebirge instabiler. Hier droht Steinschlag. Spezielle Netze sollen die Bewohner im Tal schützen. Wissenschaftler Jan Beutel hat zudem mit seinem Team ein GPS-Sensorennetzwerk entwickelt, um diesen Berg zu überwachen. Bewegen sich die Felsen schneller als sonst, löst dies Alarm bei den Behörden aus. Diese aufwendige Technologie kann Leben retten. Aber der aktuelle Bergsturz von Platten zeigt die Grenzen der Schutzmaßnahmen auf.
Weder kann man etwas von dieser Dimension zurückhalten, noch kann man da unten einen groß genug Wall bauen, um das dann irgendwie abzulenken. Analog dazu signifikante Vulkanausbrüche, da ist dann auch eher Rückzug angesagt.
Rückzug bei Katastrophen. Und für die Prävention müssen die Alpenländer künftig noch mehr Geld in die Hand nehmen, um ihre Täler vor den Folgen des Klimawandels zu schützen.
Es ging nicht um Medaillen wie bei der um die Ecke ausgetragenen Turn-EM. Aber wenn Zehntausende Breitensportler aus der ganzen Welt anreisen zum Deutschen Turnfest in Leipzig, dann ist das auch ziemlich beeindruckend. Zu bewundern gestern Abend bei der großen Stadiongala. In 4 Jahren trifft man sich dann in München. Bis dahin. Tja, bis zum Wetter sind es eher so 4 Sekunden. Und das hat ja heute viel im Angebot gehabt, Thomas. Was ist denn in der neuen Woche so im Sortiment?
Ja, also trocken kommen wir nicht über die Runden, wenn wir allein nur mal die nächsten 24 Stunden anschauen. Ich habe mal so die Regenmengen aufsummiert und man sieht, ja, es gibt schon Bereiche in Deutschland, da passiert nichts Nennenswertes. Aber gerade der Süden, also Baden-Württemberg und Bayern, da können in der Spitze sogar noch mal bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter herunterkommen. Das hat Unwetterpotenzial, das ist allein nur bis morgen Abend. Und von Norden ziehen auch so ein paar Schauer herein. Das wirkt so ein bisschen wie Aprilwetter, was wir da morgen erleben werden. Dazu bei den Temperaturen alles verhältnismäßig unspektakulär. Es ist kein großer Ausreißer nach oben oder nach unten zu erwarten, wie wir hier am Beispiel Frankfurt sehen, zumindest nicht in der nächsten Woche. Was hinten raus passiert, das müssen wir noch mal abwarten. Erstmal aber hinein in die Nacht, eben schon angesprochen im Süden. Da sind teilweise noch kräftige Schauer und Gewitter unterwegs. Da besteht die Gefahr, dass es örtlich Überflutungen geben kann. Morgen dann ein Streifen, wo es trocken ist. Von Norden drücken ein paar von diesen aprilartigen Schauern und Gewittern rein. Und das Ganze dann bei Temperaturen in der Früh. Einstellige 9 Grad in Schleswig-Holstein, 18 Grad als Tiefstemperatur im Breisgau. Und dann geht es noch ein bisschen aufwärts, aber gar nicht so sehr. Die Höchsttemperaturen sind meistens unter der 25-Grad-Marke. Nur in Sachsen schaffen wir die 25. Es ist also eine etwas frischere Luft, die da angekommen ist. Die weiteren Aussichten, der Dienstag meistens ruhig. Ab Mittwoch wird es wieder wechselhafter. Also der Schirm, der macht auf jeden Fall in der nächsten Woche immer wieder Sinn.
Gut, dann suche ich den jetzt schon mal schnell zu Hause und packe ihn ein. Vielen Dank für den guten Tipp, Thomas Ranf. Dankeschön. Unsere Tagesthemenwoche geht. Das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente kommt. Morgen begrüßt Sie hier Ingo Zamperoni. Machen Sie es gut. Tschüss.